Eines Tages liegt ein Brief aus Amerika in deinem Briefkasten. Verwundert betrachtest du den Briefumschlag, weil du dir nicht vorstellen kannst, wer aus Amerika dich kontaktieren könnte. Gespannt öffnest du den Brief und liest ihn eilig und sprachlos wie am Boden angewurzelt mit offenem Mund stehst du da. Du weißt nicht, soll ich jetzt schreien, heulen oder jauchzen? Du kannst es gar nicht wirklich glauben. Du hast tatsächlich einen sehr reichen Onkel in Amerika. Nun ist er gestorben und da er keine Familie hat, wirst du seinen Nachlass bekommen. Es handelt sich um ein Vermögen, das weit über 10 Millionen Dollar ist. Plötzlich bist du reich. Und nachdem du langsam begreifst, dass das kein Traum ist, beginnst du darüber nachzudenken, was du mit diesem Geld alles machen könntest. Ein Haus kaufen, wenn du es nicht schon hast. Die Arbeit aufgeben und selbstständig werden. Eine Weltreise machen, ein schönes Auto kaufen. Was würdest du mit so viel Geld machen? Nun, die wenigsten von uns werden dieses Glück haben, so überrascht zu werden mit so viel Geld. Deshalb ist es besser, wir erwachen wieder langsam von unserem Traum und kommen in die Wirklichkeit unseres Lebens zurück. Heute machen wir uns einige Gedanken zum Erntedankfest. Und das hat bei uns ja mehr mit unserem Lohn und der Rente zu tun, die jeden Monat auf unseren Konten eintrifft. In unserer Kirche gibt es keine Bauern, die eine handfeste Ernte einfahren können. Ich habe Kirchen gesehen in Deutschland, wo natürlich Bauern in so Kirchgemeinden sind. Das ist Erntedank, ist die Kirche platschvoll von Ernte. Die dekorieren das gigantisch. Aber wir sind keine Bauern. Und manchmal denke ich, dass wir die Bedeutung der Bauern unterschätzen, denn wenn niemand säen und ernten würde, dann würde uns unser Lohn auf der Bank auch nichts nützen. Geld kann man nicht essen. Der beste Lohn nützt nichts, wenn ich damit keine Lebensmittel kaufen kann. Und auch wenn wir keine Bauern sind, möchte ich heute anhand einer Geschichte eines Bauern, die Jesus erzählt, uns einige Gedanken zum Erntedank weitergeben. Ups. Es war ein riesiges Gerangel um Jesus. Tausende Menschen wollten Jesus sehen und ihm zuhören, was er seinen Jüngern zu sagen hatte. Das Gedränge war dermaßen groß, dass sie sich gegenseitig auf die Füße traten, also so wie an einem Zürichfest, wo man kaum mehr weiß, wo man hintreten soll, um nicht in den Nächsten, dem Nächsten auf die Füße zu treten. Die Themen waren ernsthaft, über die Jesus sprach. Zum Beispiel über die Verfolgungen, die zu ertragen sind, wenn sie ihm treu nachfolgen. Und er ermutigte sie, indem er sagte: Fürchtet euch nicht vor denen, die euch das irdische Leben nehmen können. Sie können euch darüber hinaus nichts anhaben. Mit anderen Worten, das Leben auf dieser Erde ist nicht das Wichtigste, was ein Mensch besitzt. Viel bedeutender ist das, was nach dem Sterben kommen wird. Und deshalb macht er seinen Jüngern auf einen wichtigen Punkt aufmerksam. Ich will euch sagen, wen ihr fürchten müsst. Fürchtet euch vor dem, der nicht nur töten kann, sondern auch die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, ihn müsst ihr fürchten. Und damit macht Jesus deutlich, dass es ein Leben nach dem Tod geben wird, das von größter Bedeutung sein wird. Jesus wollte seinen Zuhörern aufzeigen, wie unser Leben auf dieser Erde in einer engen Verbindung mit dem Leben nach dem Tod steht. Wer sich auf Gott verlässt und sich von Menschen und vom Leben nicht einschüchtern lässt, wird in der Ewigkeit glücklich sein. Und mitten in diese ernsten Äußerungen und wichtigen Gedanken, die Jesus hier weitergab, platzt ein Mann hinein und ruft: Meister, sag meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Dieser Mann begriff offenbar nicht, was Jesus eben seinen Jüngern erklärte. Der Erbschaftsstreit mit seinem Bruder nahm seine Gedanken dermaßen gefangen, dass er nicht in der Lage war, Jesus wirklich zuzuhören. Er wusste zwar, dass Jesus besondere Vollmachten hatte, und diese wollte er nutzen, um seine Erbschaftsangelegenheiten zu regeln. Er wollte Jesus benutzen, um sein Problem zu lösen. Und so kann es auch uns gehen. Wir können von unseren Gedanken, Zielen und Problemen dermaßen gefangen sein, dass wir für das Reden Gottes gar nicht mehr wirklich empfänglich sind. Weil uns wichtige Angelegenheiten taub für Gottes Reden machen. Wir lesen vielleicht noch in der Bibel, weil sich das so gehört und weil wir das gelernt haben. Wir hören vielleicht noch Predigten, weil man das eben macht, doch nichts kann tiefer in uns eindringen. Wir sind gefangen von unseren Gedanken. So geht es mir manchmal auch, da bin ich gefangen von Gedanken und ich denke, ich bin dann froh, wenn sich das erledigt hat, dann bin ich wieder frei. Meine nächste Beförderung, Hobbys, Freundschaft, Ferien und so weiter. Ja, wenn mich Jesus da weiterbringen würde, wo ich weiterkommen will, das wäre schon toll. Dann würde mir der Glauben auch einen echten Nutzen bringen. Einen sichtbaren, greifbaren. Doch Jesus will diese Rolle nicht ausfüllen. Natürlich hilft er uns im alltäglichen Leben, aber er will nicht der Wunschautomat sein, bei dem man oben etwas reinwirft und unten kommt das dann raus. Er weist diesen Mann deshalb ziemlich schroff zurück. Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Jesus wollte sich nicht in diese Angelegenheiten einmischen. Ich glaube zwar nicht, dass ihm das völlig egal gewesen war, aber Jesus geht es um viel wichtigere Werte. Und deshalb warnt er seine Zuhörer. Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Dieser Mann verpasste die Chance seines Lebens, statt Jesus zuzuhören und das ewige Leben zu entdecken, war er von seiner Sorge um das Erbe gefangen und taub für das, was wirklich zählt. Nun erzählt Jesus eine kurze Geschichte, um das noch zu verdeutlichen, was er eben gesagt hat. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Schließlich sagte er, ich weiß jetzt, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Und dann werde ich zu mir selber sagen, du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss, trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch. Noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Und wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Und Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Diese Geschichte betrachten wir nun aus der Sicht der Zuhörer, die den Schluss der Geschichte noch nicht kennen. Wir kennen ja immer schon den Schluss. Aber wir zeigen mal ein bisschen nach, wie das für die gewesen sein könnte, die die Geschichte hören und noch nicht wissen, wie ihr Ausgang sein wird. Dieser Bauer war offensichtlich fleißig und geschäftstüchtig. Er lag nicht auf der faulen Haut. Er säte und konnte in der Regel dementsprechend viel ernten. Und in einem Jahr war die Ernte übermäßig groß, dass er selber überrascht war. Was für ein Glücksbild. Doch weil die Ernte so riesig war, musste er ein Problem lösen. Wo soll er die Ernte lagern? Ihm fehlten die entsprechenden Lagerhäuser. Der Mann überlegte hin und her, was soll ich tun? Ich weiß gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Das beschäftigte ihn rauf und runter. Da hat er plötzlich die durchschlagende Idee. Ich weiß jetzt, was ich mache. Ich reiße meine alten Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich in mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Ganz typisch für diesen erfolgreichen Gutsherr. Er scheute keinen Aufwand, um dafür zu sorgen, dass die Ernte nicht vergammelt. Er findet eine Lösung. Er ist nicht umsonst reich. Er ist nämlich schlau. Er weiß, wie man Geschäfte führt. Er weiß, wie man mit Ernte verantwortungsvoll umgeht. Tatkräftig packte er dieses große Bauprojekt an. Er ließ die alten Scheunen abreißen und größere bauen. Und das musste alles in höchster Eile erledigt werden. Die Zuhörer staunten nicht schlecht über diesen Mann. Sie bewunderten diesen fleißigen und geschäftstüchtigen Mann. Kunststück, dachten sie, ist dieser Mann reich. Wer so fleißig, ideenreich und geschäftstüchtig ist, muss früher oder später reich werden. Der Abbruch der alten Scheunen und der Bau von neuen Scheunen forderte einen besonderen Kraftaufwand. Und als das Projekt erfolgreich abgeschlossen war, sagte der Bauer zu sich selbst: Du hast es geschafft. Du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Wir wissen nicht, wie alt dieser Mann war, aber der hat bestimmt schon viele Jahre hart gearbeitet. Nun, wer mag ihm nicht gönnen, wenn er nun sein Leben etwas genießt? Man kann ja nicht nur arbeiten. Und wenn man schon so viel hat, warum soll man dann nicht auch einmal etwas genießen? Damit schadet er niemanden. Er genießt nur das, was er selber erarbeitete. Die Zuhörer müssen dem Bauern innerlich zustimmen. Wer hätte an seiner Stelle anders gehandelt? Jeder sehnt sich nach dieser Ruhe, nicht mehr so hart arbeiten zu müssen und das Leben genießen zu können. Viele von uns sehnen sich nach der Ruhe. Wer fortgeschrittenen Alters ist, freut sich mit Recht auf die Pensionierung. Und viele von uns sind bereits in diesem Ruhe- oder Unruhezustand. Einige werden nicht abgeneigt, wenn es finanziell machbar ist, sich früher pensionieren zu lassen. Recht hat er, dachten die Zuhörer. Er soll seinen Erfolg genießen können. Er kann es sich leisten. Man lebt schließlich nur einmal. Voll Bewunderung bestaunen sie diesen Mann, vielleicht auch etwas wehmütig, weil sie denken, sie würden nie ein solches Glück haben. Und bei vielen mag sich in die Bewunderung auch Neid gemischt haben. Neid auf diesen reichen, erfolgreichen Mann. Die Zuhörer waren immer noch voller Bewunderung für diesen Bauern, doch plötzlich nahm die Geschichte eine überraschende und tragische Wende. Bevor der Bauer seinen Erfolg nur im Ansatz genießen konnte, starb er. Gott sagt ihm: Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Für die Zuhörer muss das ein riesengroßer Schock gewesen sein. Kein Happy End in dieser Geschichte. Genau das Gegenteil vom Happy End. Diese dramatische Wendung hätten sie nicht erwartet. Eben hatten sie noch in Gedanken hatten sie sich mit diesem Mann identifiziert. Er war ihnen lieb und sympathisch geworden. Und jetzt stand er als Dummkopf da. Jesus betrachtet sein Handeln eben nicht aus der Sicht der Menschen, sondern aus der Perspektive Gottes. Du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden, und wem wird dann das gehören, was du angehäuft hast? Der Bauer dachte nämlich nur an sich. Er vergaß, dass das letzte Hemd keine Taschen haben wird. Er konnte keine einzige Scheune mitnehmen. Und mit dieser Erzählung hatte Jesus den Zuhörern einen Spiegel vorgehalten. Wer nämlich mit dem Bauern sympathisierte und gar neidisch auf ihn wurde, der hatte damit gezeigt, dass er dieselbe Lebenseinstellung wie der Bauer hat. Und wer mit dieser Einstellung lebt, ist ein törichter Mensch. In den Augen Gottes war sein Handeln töricht. Aber wir müssen uns fragen und genauer hinschauen, was denn so töricht war. Dieser Mann hatte fast nichts falsch gemacht, fast nichts. Töricht wäre doch gewesen, hätte er seine große Ernte verfaulen lassen. Hätte man gesagt, das ist ein liederlicher Geschäftsmann, dem ist nichts wert. Seine Maßnahmen waren völlig okay. Er hat alles richtig gemacht. Sein Problem bestand nicht in den Maßnahmen, die er ergriffen hatte. Das war klug und bewunderungswürdig. Sein Problem lag in seiner persönlichen Einstellung zu seinem Gewinn. Deshalb sagt Jesus abschließend: So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist, nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Der nur auf seinen Gewinn aus ist. Dieser Mann lebte nur für sich. Er war selbstsüchtig und einzig und allein auf diese Welt ausgerichtet. Statt Gott für die große Ernte dankbar zu sein, hätte er sagen können, nicht du hast es geschafft, sondern hätte sagen können, danke Herr, dass du mir eine so große Ernte geschenkt hast. Statt Gott für die große Ernte dankbar zu sein, sah er nur seinen Erfolg. Er sagte zu sich, du hast es geschafft. Du bist der Größte. Einmal mehr habe ich es bewiesen. Obwohl, zum Wachstum der Ernte konnte er nicht viel beitragen. Die wächst nämlich von alleine. Er kann säen, aber wachsen tut es allein. Er klopfte sich auf die eigenen Schulter, statt Gott dankbar zu sein. Gott hatte einfach keinen Platz in seinem praktischen Leben. Sein Herz hing einzig und allein an seinem Reichtum. Das ist eine große Gefahr, der auch wir in unserer Wohlstandsgesellschaft ausgesetzt sind. Gott warnt uns, wenn euer Wohlstand wächst, hängt euer Herz nicht daran. Wohlbemerkt, er sagt nicht, wenn euer Wohlstand wächst, sorgt dafür, dass ihr wieder arm werdet. Oder wenn euer Wohlstand wächst, gebt alles weg. Aber wenn euer Wohlstand wächst, hängt euer Herz nicht daran. Das ist ein großer Unterschied. Der Bauer verhielt sich wie der Mann, der sein Herz an seine Erbschaft hängte. Habgier, das war der große Fehler von beiden, vom Bauern und von diesem Mann, der Jesus da um Hilfe bat. Und deshalb warnt Jesus, bevor er die Geschichte erzählte, eindringlich vor der Habgier. Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Habgier und Habsucht ist in Wirklichkeit eine Form des Götzendienstes. Jedenfalls sieht das Paulus so. Er schreibt, Habsucht ist so viel wie Götzendienst. Warum? Habsucht und jede andere Sucht hat das Potenzial, Gott aus unserem Leben zu verdrängen. Denn jede Sucht verlangt Aufmerksamkeit und Zeit. Und wer das zulässt, der wird erfahren, dass er früher oder später alles verlieren wird. So geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und der nicht reich ist in Gott. Bist du reich in Gott? Welchen Platz nimmt Jesus in deinem und meinem Leben ein? Und vielleicht fragst du dich, wie kann man bei Gott denn reich sein? Wie kann man bei Gott reich werden? Und reich ist man bei Gott und bist du bei Gott, wenn du an Jesus glaubst, ihm vertraust und ihm nachfolgst. Johannes schreibt einmal, wer mit dem Sohn verbunden ist, hat das ewige Leben. Und wenn du das hast, dann bist du der reichste Mensch, gehörst du zu den reichsten Menschen auf dieser Erde. Und wer nicht mit ihm, dem Sohn Gottes, verbunden ist, hat das Leben eben nicht. Einen größeren Reichtum als den, den wir durch Jesus bekommen, gibt es nirgends auf dieser Welt. Jesus sagt es einmal, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt zu gewinnen, wenn er selbst dabei unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Nichts. Nichts können wir geben. Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz für dein Leben bezahlt. Nur so war ewiges Leben oder ist ewiges Leben für uns möglich. Und die Frage, die wir zu beantworten haben, ist, ob wir dieses Geschenk angenommen haben. Ob wir reich sind in Gott. Unabhängig von unserem Bankkonto. Für uns stellt sich die Frage, wie wir heute mit unserem Wohlstand leben können, damit in unserem Leben der echte Reichtum zum Tragen kommt. Oder anders gesagt, dass uns der Wohlstand nicht von Gott wegbringt. Wäre die Lösung, dass wir mehr Geld ins Reich Gottes geben? Sollen wir unser Ferienbudget kürzen? Vielleicht, aber ich weiß es nicht. Das muss jeder für sich mit Gott selber klären. Der Schlüssel zu echtem Reichtum hat primär nichts mit Geld zu tun und nichts damit, wie hoch meine Spenden sind. Der Schlüssel liegt in unserer Einstellung. Auf was lege ich Wert? Was ist mir wichtig? Und wenn meine Einstellung stimmt, dann fließt dann mein Wohlstand schon dort durch, wo er zu fließen hat. Jesus sagt, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Das Reich Gottes sollte unser Denken und unser Handeln in Anspruch nehmen. Gott möchte unsere ungeteilte Liebe. Er will, dass wir am Bau seines Reiches mithelfen, wie auch immer wir das tun. Das möchte er, ob wir Familie haben oder ob wir unverheiratet sind. Das möchte er, wenn wir berufstätig oder schon pensioniert sind. Du kannst dich ja selber testen, wie deine Einstellung ist. Was für Pläne, gut, du hattest ein bisschen wenig Zeit, was für Pläne hast du gemacht mit dem Erbe des amerikanischen Onkels? Hat in deinen spontanen Überlegungen das Reich Gottes auch einen Platz? Jesus sagt im selben Kapitel, wo euer Reichtum ist, da wird auch euer Herz sein. So schlicht die Aussage ist, so schlicht ist ihre Logik. Ist dein Herz, ist dein Schatz bei Gott, denkst du und hilfst du mit im Bau des Reiches Gottes? Wenn dein Schatz woanders ist, dann wirst du höchstens ein Zuschauer im Reich Gottes sein. Eigentlich gibt es ja nichts Faszinierendes, als an etwas beteiligt zu sein, das über diese sichtbare Welt hinaus Bedeutung hat. Nehmen wir unsere Ernte, bei uns meistens der Lohn oder die Rente, dankbar aus Gottes Hand. Und lernen wir auch dafür zu danken. Herr, danke, dass die AV wieder gekommen ist. Danke, dass wir in diesem Haus leben dürfen. Danke für das Auto, das wir fahren können. Wenn wir eins haben, natürlich. Und konzentrieren wir uns im Leben auf das Wesentliche. Jesus sagte, es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Und wenn wir das tun, werden wir mit unserem Besitz, ob er groß oder klein ist, richtig umgehen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Jesus, für diese Geschichte, die du erzählt hast, die uns hilft, einzuordnen, um was es geht und was zählt und was bei dir wichtig ist. Dass es dir nicht einfach darum geht, dass alle Menschen arm werden, sondern dass unser Herz am richtigen Ort schlägt. Und alles andere wird sich wie von selbst richtig einordnen. Und wir danken dir, Jesus, dass du uns erlöst hast, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und dass du den Preis bezahlt hast, den wir nie bezahlen könnten. Und so hast du uns frei gemacht und reich in Gott.